Aufrüstung wird uns auch nicht machtvoller machen. Und neue Feindbilder werden uns auch nicht machtvoller machen. Und wir zuerst wird uns auch nicht machtvoller machen, im Sinne, dass wir etwas machen können, was dann wirklich transformativ ist, also die Systeme, wie sie gerade sind, zu transformieren.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Dies ist eine unserer Impulsfolgen. Wir wollen dich hier zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich, wir alle. Heute gibt's eine Impulsfolge. Von Zeit zu Zeit fragen wir ja unsere Hörerinnen nach Fragen, was euch besonders interessiert, worüber wir hier noch reden könnten. Also manchmal kriegen wir dann Vorschläge zu Gästen und manchmal sind's konkrete Fragen, über die wir reden. Und die Folgen mit Frank Baumann-Habersack haben einige Fragen zu dem Thema Macht angeregt. Und eine Frage war hier: Kennt ihr typische Machtfallen in jeder Haltungsentfaltung? Und was ist das emotionale Reifeverhältnis zur Macht jenseits von Macht ist schlecht oder Macht ist gut? Es ist ein sehr spannendes Thema, weil es auch eine Frage ist, die den klassischen Ich-Entwicklungstests vorkommen. Also wenn ich Macht über andere ausübe, wo es eben genau darum geht, was ist meine Perspektive auf Macht und wie kann ich die reflektieren? Na, und gerade im Deutschen, ja, ist vielleicht noch was anderes. Im Englischen ist vielleicht, when I use power, da ist die Macht natürlich nicht so negativ besetzt wie bei uns, historisch bedingt. Aber das Austausch mit Frank Baumann-Habersack war unglaublich inspirierend, weil er spricht eben von der transformativen Autorität als eine höchste Form der Macht, wo wir eben am wenigsten Zwang benutzen müssen, weil wir Autorität von anderen im Sinne von Autoritas, also wo man sagt, hey, ich erkenne dich an, du bist hier Experte, du kannst das zugewiesen bekommen und dann halt Zwangsmittel nicht mehr brauchen. Die niedrigste Form von Macht ist die Gewalt, oder sagen wir mal, ist keine Form von Macht, weil ich machtlos bin und deswegen Gewalt ausüben muss. Aber an den Haltungen lassen sich sehr schön verschiedene Dimensionen von Macht beschreiben. Also kann man sagen, im selbstorientiert impulsiven ist es die, man könnte sagen, patriarchale Macht, die mit dominanter Kontrolle einhergeht, also das Recht des Stärkeren. Wir kennen es vielleicht noch aus dem Kindergarten. Ich bin der Bestimmer. Ja, also wer stark ist, darf bestimmen. Machtmittel sind körperlich oder lautstarke Überlegenheit, die auf angstbasierten Gehorsamserwartungen, Bestrafung, Belohnung, Willkür, impulsive Durchsetzung baut. Also das, was wir auch gerade im Politischen sehen, Willkür, das Recht des Stärkeren, sich selbst als erstes zu stellen und besonders auch über Macht und militärische Macht einfach seine Interessen durchsetzen und die anderen müssen folgen. Das ist natürlich kurzfristig anscheinend wirksam. Langfristig wird man dann mal sehen. Normalerweise sind solche Taktiken nicht zur Befriedung geeignet. Ja, vielleicht ist das auch gar nicht das Interesse, sondern es soll ja nur das eigene Wir an die erste Stelle gesetzt werden. Deswegen kuppelt auch die selbstorientierte Form der Macht immer ganz gerne mit den gemeinschaftsbestimmt konformistischen Haltungen, denen solche Führer ja oft ein Wir vorgeben, also so eine Idee von Zugehörigkeit. Ich bin der starke Dominante, ich werde dich beschützen. Ja, und das, was wir klassischerweise in der gemeinschaftsbestimmt konformistischen Machtform finden, oder auch Macht fallen, wie es in der Frage hieß, ist die feudale Macht, wo man sich legitimierte Hierarchien ausdenkt, die dann natürlich von einem Gott, von einer Tradition, von einem Volk oder irgendeiner höheren Autorität legitimiert wurden, damit auch nicht hinterfragbar sind und die große Botschaft heißt, wir müssen folgen. Also wer in der Ordnung oben steht, das können Lehrer, Obrigkeiten, die Alten, Respektspersonen, hat das Positionsrecht und darf Gehorsam, Loyalität und Rollenfixierung erwarten. Also hier gibt's In- und Out-Group, wer gehört dazu, bis hin zum Rassismus, was wir auch in Deutschland ganz furchtbar erlebt haben. Oder man sucht sich eben schwache Randgruppen, die dann eben zu Sündenböcken gemacht werden. Also und da kuppelt's dann ganz gern auch mit der patriarchalen oder der dominanten Macht. Ja. Und hier ist halt die Falle, Zugehörigkeit durch Ausgrenzung herzustellen. Ja, du gehörst zu uns, wir sind die Einheit, wir sind ein Volk, wir sind das Volk. Und dann gibt's halt andere, die gehören nicht dazu. Ja, die werden dann ausgegrenzt oder als Tiere definiert, entmenschlich, da gibt's ja die unterschiedlichen Versionen davon und das kann eben sehr brutal sein. Das kann aber auch subtil sein. Ja, also dieses sich abwenden, wenn jemand reinkommt, jemanden spüren lassen, dass er ein anderer ist, dass er nicht dazugehört und auch Insignien dafür schaffen, wo man kenntlich macht, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das ist offensichtlich und gleichzeitig erschreckend anschlussfähig, ja, weil es die kindlichen, unerlösten Anteile von uns eben für die attraktiv erscheint. Also der Wunsch nach Sicherheit, ich fühle mich nicht sicher in der Welt, also formiere ich mich hinter einem Mächtigen in der Hoffnung, dadurch Schutz zu erlangen. Ja, und Schutz für mich und die, die mir nah sind und die anderen halt nicht, ne? Und genauso mit der Zugehörigkeit, wenn das gereizt ist und ich weiß nicht, wo gehöre ich eigentlich hin, dann denke ich mir halt irgendwas aus, eine Ideologie, eine Religion, eine Gruppe und sag so, das ist jetzt meine Heimat. Dem unterwerfe ich mir und dafür habe ich das Gefühl, zum richtigen Wir zu gehören. Die nächste Form ist so mehr die expertenbasierte Macht, die eher so auf diese machtvolle Leistung auch beruht. Also wer es besser weiß, hat das Sagen. Die Experten sagen uns, was richtig ist. Zahlen, Daten, Fakten, die Strukturen, man muss es im Griff haben. Und es beruht eben auch stark auf der Leistungsorientierung, Standardisierung, das KPI-Denken und eher so eine Idee der technokratischen Steuerung. Ja, also ob sich was rechnet, ob sich was lohnt und definiert dann eben auch die, die viel leisten als die Guten, die dürfen auch viel Geld haben, wenig Steuern zahlen und die, die gerade in Umständen sind, wo sie sich nicht beteiligen können, ja, die sind dann die Sündenböcke und auf die wird Macht ausgeübt, also die sollen dann noch weniger Geld haben, ja, sollen irgendwie mit gar nichts klarkommen. Während die anderen sagen, ja okay, für die Reichen oder die Unternehmen oder müssen wir jetzt mal Steuern sparen, weil das sind ja die, die die Macht haben, die Leistung bringen und deswegen einen höheren Wert haben. Ja, und dieses Ideen kommen natürlich auch aus der Industrialisierung, wo eben die Landbevölkerung das überhaupt gar nicht gewöhnt war, so jeden Tag 12 Stunden zu arbeiten und die haben sich eben eher nach den Jahreszeiten gerichtet. Ja, da kommt ja dann auch diese deutsche Tugend der Pünktlichkeit her, was auch im Landleben unbekannt war. Da ist man halt irgendwie mit der Sonne aufgegangen und aufgestanden und wieder abends schlafen gegangen. Also dieses Verpönen des Nichtarbeitens ist sozusagen kulturell dadurch geschaffen worden und besteht ja auch noch bis heute. Ob jetzt jemand gerade, ich sag mal, in der Krise ist, in irgendeine Branche, ich kenn's von mir selber, als ich früher mal Architekt war, da gab's halt mal Zeiten, da war die Baubranche in der Krise. Da hat man dann als Architekt 500 Mark angeboten gekriegt, Monatsgehalt, weil man mitmachen durfte. Ne? Und dann war man halt dann irgendwie selbst schuld. Ne? Und was die Umstände dann sind jeweils, das wird dann ausgeklammert. Ne? Auch dieses, wer arbeiten will, findet Arbeit. Jeder kann es zu allem bringen. Ja, so ist auch eine Art verkürztes Denken und gleichzeitig auch was, mit dem Macht und Zwangsmittel legitimiert werden. Ja, da gibt's natürlich die meritokratische, eigenbestimmte Idee, die so ein bisschen daran anschließt, die vielleicht aber noch mehr das Stärkenorientierte hat, mehr Richtung Förderung auch aus ist. und eher auch, schau mal, ich bin glaubwürdig, ihr könnt mir folgen, also die auch nur überzeugt, das Storytelling hat, die an die Selbstverantwortung und die Integrität appelliert, ja, und dass man eher charismatischen Führern folgen will, dem erfolgreichen Unternehmer, die eben vielleicht auch coachend wirken, ja, und eher auch Ermöglicher schon anfangen zu sein. Ja, das ist immer noch so eine Hierarchie auch. Wer viel leistet, steht oben. Aber dieses Bashing von denen, die es nicht geschafft haben oder nicht genug leisten, wird milder. Und hier ist man eher auch an Förderung interessiert und eher auch noch anerkennend, dass es nicht für jeden möglich ist. Ja, und da wird die Macht auch schon latent partizipativer. Wobei das etwas ist, was dann in der relativierenden individualistischen Haltung noch stärker wird. Also da ist es eben das Hinterfragen, die Aushandlung, der Wunsch des gemeinsamen Entscheidens und der Wunsch eben auch alle möglichen Gruppen einzubinden. Ja. Was natürlich letztendlich zu harmonischeren Lösungen kommen kann, die natürlich aber auch von selbstorientierten und anderen Gruppierungen ausgenutzt werden können. Also wir erleben das ja auch jetzt, Meinungsfreiheit fordern für Leute, die anderen den Mund verbieten wollen. Also wie sozusagen Errungenschaften der Aufklärung aus der Eigenbestimmung und Umgang, demokratische Umgangsformen benutzt werden, um Demokratien zu zerstören. Ja, und das ist ganz interessant, weil natürlich Relativierung das alles reflektieren kann und auf Angemessenheit achten will, auf Aushandlungsprozessen, auf Inklusion. Und es geht eben um Gleichwertigkeit, Dialog, Konfliktsensibilität und gewaltfrei, wo eben auch solche Dinge wie Krieg und das vollkommen ausgeschlossen werden als Mittel. Ne? Ja, und der Vorteil ist vielleicht der transformativen Autorität oder diese Prozessautorität, dass wir sagen, nee, schau mal, wir haben da alle gleichzeitig am Start. Es gibt ja halt Wels, habe ich neulich gehört, noch mal dieses Beispiel, von den Kreuzfahrtschiffen werden die Handtücher da ausgelegt werden und es gibt zu wenige Liegestühle. Wenn das ein paar Leute machen, dann übernehmen die die Macht. Obwohl alle anderen sagen, Mensch, nimm doch dein Handtuch weg, leg dich da nur hin, wenn du da bist und dann, wenn du nicht da bist, nimmst du es wieder weg, dann alle mehr davon. Ja, und das ist vielleicht das auch die große Herausforderung von uns. Wie können wir diese Machtfallen, die jetzt vielleicht beim Relativieren da drin besteht, eben nicht klar zu sein in der Grenzziehung, ja, wie können wir da drauf ein Augenmerk legen und Selbstkorrekturmechanismen in den Institutionen finden? Davon spricht Yuval Harari auch in seinem Buch Nexus. Und es wäre gar nicht so schwer, diese Selbstkorrekturmechanismen zu finden, indem man zum Beispiel gewisse Ansprüche, ethische Ansprüche an Menschen stellt, die gewählt werden. Ja, indem man bestimmtes Verhalten sanktioniert, bestimmte Art von Lügen, Unsachlichkeiten, Polarisieren, Aufruf zu Gewalt. Theoretisch gibt's das, aber wir sehen ja jetzt, dass diese Mechanismen teilweise, und das kann man sehr gut in den USA sehen, nicht schriftlich festgelegt wurden. Hier haben wir so eine sehr vage Verfassung. Ganz viel war Tradition und beruhte auf guten Manieren. Das macht man nicht, diese Grenzen überschreitet man nicht. Und jetzt seit ein paar Jahren werden alle Grenzen überschritten, die eben nicht schriftlich fixiert worden sind, und das System kann sich nicht selbst korrigieren und dann zerfällt es. Das heißt, die transformative Autorität oder diese Form von Macht braucht auch direktive Mittel neben den ganzen anderen Formen und braucht eben auch die Fähigkeit zu sehen, wo werden Systeme dysfunktional und es braucht Selbstkorrekturmechanismen. Und das ist sowas, wo man noch nicht so richtig weiß, obwohl wir sehen, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem, das Steuersystem, das Rentensystem, alle sind dysfunktional. Aber wir stehen in einer Machtlosigkeit davor, weil die, die eben das Recht des Stärkeren ausüben, tun das, soweit sie können. Die, die einfach in Hierarchiepositionen sitzen, ja, sagen, nö, die paar Jahre noch, dann mache ich jetzt, ja. Die Experten schauen eher, wie kann ich die Freunde für meine Zielgruppe schützen? Ja, und wir kommen da nicht richtig weiter und kommen nicht in Reformation, weil die Autorität von der Reife der Beteiligten noch nicht dadurch ist, dass eben Selbstverantwortlichkeit und kollektive Resonanz zusammenkommen oder eine wirkliche Verbundenheit über Sinn da ist. Ja, und das ist so ein Dilemma. Jetzt könnte man warten, ja, dann warten wir halt, bis da überall systemisch autonome Autoritäten auftauchen. Oder es braucht halt Verhaltensideen zur Anreicherung auf dem Weg zu dieser transformativen Autorität. Ja. Und das ist auch etwas, was Frank Baumann-Habersack sehr schön ausführt. Also was brauchen eigentlich die eigentlichen Haltungen? Also was braucht die Selbstorientierung? Sicherheit in Präsenz und man braucht eben auch Regelhaftigkeit. Ja, also was geht nicht. Also diese Grenzziehung, die eben bei diesem Me First und all diesen Egoismen, aber auch beim Missbrauch von Sozialsystemen ja sich zeigen, wo Leute sagen, wenn das so einfach ist, dann mache ich das halt einfach. Ne? Oder Steuerhinterziehung, gibt es ja viele Beispiele. Natürlich braucht es da auch Regeln, die eben auch transparent sind und die dann eben auch exekutiert werden. Das ist vielleicht dann manchmal das Problem der relativierenden Macht, die dann vielleicht da nicht in der Konsequenz ist. Ja, und genauso bei dem Gemeinschaftsbestimmten geht es ja um ein Wir-Gefühl, eine Zugehörigkeit. Ja, wie können wir beziehender sein? Also durch Transparenz, durch beziehungsstiftende Rituale, durch Umdeuten und gemeinsame Reflexion. Ja, was ist eigentlich das Bedürfnis? Warum empfinden eben viele Leute in einer stark individualisierten Gesellschaft kein Wir-Gefühl? Warum ist eben dieses Ding, hey, wir sitzen ja alle in einem Boot, wir sind an verschiedenen Stellen, ja, was früher vielleicht noch stärker in der Gesellschaft war, aber natürlich auch um den Preis der Konformität, was heute vielleicht nochmal neu hergestellt werden könnte über gemeinsame Werte oder gemeinsame Projekte. Das wäre so eine Überlegung. Das rationalistisch-funktionale, dem fehlt ja oft das Menschliche. Auch hier ist das ja grundsätzlich nicht falsch, rational zu sein, KPIs zu haben, wirtschaftlich zu sein, die Zahlen sind wichtig, es muss sich rechnen. Ja, natürlich. Aber was genau muss ich rechnen? Ja, mit welchen Perspektiven? Ja, mit Blick auf Kreislaufwirtschaft, mit Blick auf Nachhaltigkeit oder mit Blick auf Profit eines Unternehmens, das dann total erhalten werden muss oder eine Industrie oder eine bestimmte Form des Wirtschaftens, das sich vielleicht überholt hat. Oder sagt man, Mensch, wir gehen jetzt mal richtig rational dran, mit dem Projekt eine Kreislaufwirtschaft zu erzeugen, die nachhaltig ist und die tatsächlich wirklich, wirklich eine Art Wohlbefinden langfristig erhalten kann. Ja, und dafür bräuchte es eben Reflexionsräume dafür, eben zu sehen, was sind die Scheineffizienzen, die wir ja machen. Also ist dieses mehr vom Alten, mehr Richtung wachsen, wachsen, wachsen. Kann das überhaupt zu Lösungen führen, die wir als sinngebend empfinden? Oder sind die eben nur durch Machtmittel durchsetzbar? Und wie können wir eben auch dieses Blaming und Shaming der Fehler abstellen? Ja, hat's wieder falsch gemacht, die sind zu doof, geht ja gar nicht. Und was definieren wir eigentlich als Leistung? Ja, das hatten wir ja auch mit der Diskussion von Pflegeberufen. Ja, ist das jetzt eine Leistung oder nicht? Oder kriegen halt die am meisten Geld, die ordentlich mit Geld jonglieren können, aber irgendwie nichts schaffen, außer Geld von A nach B schaffen. Und im Moment ist das ja so, dass das sehr hoch honoriert wird. Geld haben, Geld von A nach B bewegen können. Das wird super honoriert und andere nicht. Brauchen da vielleicht Ausgleichsmechanismen? Auch hier gab es das ja, wenn man sich die Steuersysteme der 50er, 60er Jahre anguckt, gerade in den USA, dann waren die sogar schon nah an etwas, was man als Wohlfahrtsstaat bezeichnen könnte. Ja, glaubt man ja gar nicht. Also mit Spitzensteuersätzen von 90%. Man hat auch gesehen, was in Skandinavien entsteht, die ja auch solche Systeme hatten. Anders halt gerechnet. Gut, wäre so eine Form, wie das vielleicht sein könnte. Aber inhaltlich ist das vielleicht gar nicht mal so, dass man jetzt sagt, ja, so müsste das sein. Aber es braucht Räume, die eben das Menschliche reinbeziehen und eben nicht Menschen einfach nur funktionalisieren oder das Leben funktionalisieren. Ja, und dann halt, dann, wenn es teuer wird, einfach verkürztes Denken benutzen und dann, so wird dann eben auch Atomstrom billig, obwohl er 250.000 Jahre Müll darstellt, ne, und wahrscheinlich die teuerste Energieform ist, die jemals erzeugt worden ist, wenn man die Gesamtkosten sich anschaut. Ja, und das ist auch in vielen dieser Fälle, ja, was sind denn langfristig die Kosten? Und wie würde man im Jahre 2300 darauf gucken, was wir heute als Effizienz definiert haben, wo wir gesagt haben, das hat sich richtig gut gerechnet, das war gut. wenn man dann so 2300 so diese Folgekosten alle sehen würde. Ah, was hat uns das als Menschheit gekostet, dass wir das damals so gemacht haben? Ja? Natürlich würden dann ganz andere Art von Kostenrechnungen entstehen, denen wir uns aber einfach in dieser Haltung noch verschließen. Und kooperativer wird es ja schon mit der Eigenbestimmung, weil da das entstehen kann, was wir auch Verantwortungskultur nennen, geteilte Verantwortung, die Fähigkeit, Antwort zu geben, ja, Unterschiede auch kontextbezogen anzuerkennen, Verletzlichkeit schon zeigen, also in Form von man darf Fehler machen, nobody's perfect, es gibt gemeinsame Feedback- und Lernkulturen. Und die sind natürlich auch eine Basis für einen ganz anderen Umgang von Macht, ja, und stärken eben auch den Beteiligungswillen der Beteiligten, ja. Weil dann sagt man, hey, hier kann ich mich einbringen, hier werde ich nicht nur mit irgendwas konfrontiert und mir wird gesagt, du musst schneller arbeiten, du musst länger arbeiten, du musst mehr arbeiten und das ist die Lösung, ja. Und gerade im Relativierenden auf dem Weg zur transformativen Autorität wird es natürlich dialogischer. Die ersten systemischen Perspektiven kommen rein, also wie sind die Kontexte, wir schauen nicht nur auf unser Land, nicht nur auf unsere Industrie, sondern naja, was geht denn so im großen Ganzen ab und wie hängt das vielleicht auch alles zusammen? Welche Werte hat wer, was können wir berücksichtigen, welche Bedürfnisse sind da und Spannungen müssen eben nicht aufgelöst werden, sondern tragfähig gehalten werden, also dieses Spannungen müssen ausreichend mit Mitgefühl und Aufmerksamkeit belohnt werden, ja, weil Spannungen zeigen, Mensch, hier braucht's Entwicklung, hier ist was noch in Spannung, hier ist Energie gebunden. Und die Verantwortung wird eben auch in die Wirkung zurückgebunden. Das ist ja auch so ein Dilemma, was wir haben. Leute machen irgendwas für 3-4 Jahre, um gewählt zu werden. Und danach, nach mir die Sinnflut, die paar Jahre noch, mich betrifft das ja nicht oder ich habe die Jahresziele erfüllt, meinen Bonus bekommen, ja, ist so, ne? Und ja, der Rest, ja, da müssen dann die Kinder mit klarkommen, ja, wissen wir jetzt auch nicht, ne? Und es gibt ja ganz viele Themen, das war auch krass, ich habe neulich von der Hochschule für Gestaltung, gab es einen sehr schönen Philosophie-Podcast, der heißt Geister, zum Thema Müll. Und dann hat ein Philosoph also zum Thema Müll erzählt und er sagte, wir haben ganz viele Müllthemen, wo die Experten davor stehen und sagen, das ist nicht mehr lösbar. Also das ist jetzt in der Welt für den Rest unserer Menschheit-Existenz, ja. Also nicht mehr behebbar, weil zu klein, weil zu verstreut, weil zu sehr schon im Ökosystem, also Mikroplastik ist eins davon, aber er sprach von riesigen Deponien in Bitterfeld, wo man nach der Wende gedacht hat, ja, das sanieren wir alles, machen wir alles wieder schön, wir sind der Westen, wir können das. Dann sind die Experten ran und haben gesagt, nee, geht nicht. Ist für immer verseucht, ist kaputt, ja, ist nicht reparabel. Man müsste Unmengen von Energie haben und Unmengen von Maschinen, um das irgendwie vielleicht machen zu können, aber das ist nicht realistisch. Und das ist ja dann auch, wenn Macht nicht da ist, sowas zu verhindern, weil sie nicht rückgebunden ist. Also jemand macht was und die Konsequenzen auf 20, 30, 40, 50 Jahre sind egal. Wie beim, ich sag mal, Steinkohleabbau im Ruhrgebiet, wo es da die Ewigkeitskosten gibt, weil da permanent Wasser abgepumpt werden muss, damit das Ruhrgebiet nicht absäuft. Und dann sagt man, ja, okay, dann müsst ihr das jetzt mal die nächsten tausenden Jahre machen. Und so ist das dann halt jetzt. Und allein diese Rückbindung von Verantwortung, das würde ja schon sehr machtvoll sein in der Ausrichtung von nachhaltigen Systemen. Und bei der kollektiven Ausrichtung von Autorität im systemisch autonomen Blick, auch hier gibt es durch Frank sehr schöne Perspektiven, die wir eben jetzt mal den Haltungen zugeordnet haben, weil das fand ich auch interessant, er spricht also von der transformativen Haltung, aber kannte jetzt auch das Haltungsmodell noch nicht und es wird interessant sein, ob er das teilt, was wir jetzt so an diesem Weg zu dieser Autorität durch die Haltung so gefunden haben, dass es eben im systemisch autonomen diese Verlernformate braucht, also dieses Unlearning, also dieses, wir haben Wachstumsgesellschaft gelernt, wir haben gelernt, höheres BPI ist gut, ohne darauf zu achten, was da eigentlich mit dem BPI erzeugt wird. Ne? Das ist auch intellektuell alles beforscht, bekannt, trotzdem machen wir es immer weiter. Und es gibt ganz viele Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht sinnvoll sind und wir machen es einfach weiter, weil uns nichts Besseres einfällt und dieses Verlernen, noch nicht stattgefunden haben. Also wir müssen verlernen, dass Wachstum das Mittel ist, also gerade wenn es ressourcenverbrauchend ist, was langfristig ein gutes Leben ermöglicht. Denn das ist logisch, ja, kannst du einem Drittklässler erklären, und trotzdem hat dieser Prozess des Umlernens nicht stattgefunden. Also stellen sich Leute hin und sagen die gleichen Sprüche wie in den 60er, 70er, 80er Jahren, als wäre nichts gewesen. Also hätte es keine Einsicht gegeben, dass die Ressourcen begrenzt sind, dass wir über 60% aller Ressourcen abgebaut haben, dass die meisten Wildtiere nur noch zu 2, 3, 4, 5% vorkommen im Vergleich zu dem, was vor der Industrialisierung war. Also Unlearning wird ganz wichtig. Und eben Resonanzräume herzustellen, wo wir uns von diesen Informationen berühren lassen. Das ist ja auch so ein Dilemma, dieses Ausklinken, ey, das ist mir zu viel, das ist zu verrückt, ich klink mich aus. So dieses, it hurts more but bothers you less. Also wenn du das an dich ranlässt, in welchem Zustand die Welt ist, bezogen jetzt mal auf Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, nehmen wir mal nur das, dann ist das natürlich schmerzhaft. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, interessiert mich nicht, da gehe ich nicht hin. Oder okay, wir lassen uns berühren, ohne deswegen in Hypnose zu fallen, ohne deswegen in totale Machtlosigkeit zu fallen, sondern diese Berührung eben als eine Machterweckung begreifen und sagen, okay, ja, dann gehen wir da mal zumindest einen kleinen Schritt in eine andere Richtung. Zumindest einen kleinen. Also ohne Shaming, Blaming und absoluter und es darfst du kein Auto mehr fahren und wer fliegt, ist ein Sünder. Das bringt's ja auch nicht. Und besonders große die Hebel natürlich Richtung Industrie. Aber was die dann im Einzelnen sind, dafür müsste man ja erstmal Räume schaffen, wo Leute sagen, ja okay, ich lasse mich davon berühren. Und ich gehe damit mal in Resonanz, also kollektive Irritation zulassen und iterative Prozesse, wo wir sagen, ja, wir wissen es nicht genau, wie es geht, aber jetzt versuchen wir eine Industrie, vielleicht bei der es nicht so schwer ist, Richtung Kreislaufwirtschaft umzustellen, nur eine, also Reallabore schaffen, ja. Und eben in diesen Reallaboren auch neuen Umgang mit Macht üben, um dann Machtverhältnisse durch Erfahrungsräume reflektieren zu können. Also es geht auch anders. Das ist ja etwas, was uns oft als Referenzerfahrung fehlt. Also diese Wahrnehmung, schau mal, da gibt es irgendwie Verwaltungen, die machen ganz anders. Ja, Schuhhersteller, die machen irgendwas anders. Kleidungshersteller, die machen irgendwas anders. Und da kann ich mal erleben, wie dort anders mit Macht umgegangen wird. Und dann sehe ich, ach so, im Kleinen haben das ja ganz viele Leute, egal in welche Firmen ich gehe. Und wenn das eine gute Kultur ist, dann sagen die, boah, hier ist viel besser, hier wird anders mit Macht umgegangen. Hier kann ich mich entfalten, hier ist meine Meinung gefragt, hier werde ich als Mensch gesehen. Und vorher war es anders. Ja, also wir kennen dieses Lernen über einen neuen Umgang mit Macht, über Erfahrungsräume. Aber es geht vielleicht auch darum, das mal systematisch zu gestalten. Ja, eben indem man sagt, schau mal, in dieser Gemeinde, lassen wir mal los von allen Regeln, lassen wir mal los von den normalen Gesetzgebungen. Wir lassen die ihre eigenen Bedingungen schaffen, um zu schauen, was würde denn gehen, jenseits der Systemlogiken, die wir etabliert haben. Weil da gibt es natürlich immer diese Systemohnmacht oder diese Unmöglichkeitsstrukturen, was ich auch oft erlebe, dass Leute sagen, ja, bei uns in der Branche, in unserem System wollen alle was ändern, aber alle kommen zum Schluss, es geht nicht, weil. Ja, und dann zu sagen, okay, dann konstruieren wir daneben etwas, was auch diesen Sinn hat, diese Organisation, ein Krankenhaus zu sein, eine Verwaltung zu sein, eine Schule zu sein, und machen es ganz anders. Und dann schauen wir mal, was können wir da lernen, um neu mit Macht umzugehen. Und dann gibt's ja auch in dieser Frage nach dem Machtfallen etwas, das Frank Baumann-Haber sagt, den Wahrnehmungsfilter auf dem Weg zur transformativen Autorität nennt. Und auch hier kann man das haltungsspezifisch anschauen, dass natürlich in der Selbstorientierung dieses Misstrauen gegen Bindung da ist. Also ich traue ja gar keinem. Starke Erfahrung von, ich bin hier nicht sichtbar, keiner achtet auf mich, ich bin den anderen egal, sodass dann da eine starke Figur kommt und sagt, ich werde dich zum Millionär machen, mit uns wird alles super, alle Probleme verschwinden. Also diese One-Sentence-Answer, in einem Tag werde ich einen Krieg beenden, ich habe die Ursachen für Autismus gefunden und was es dann alles so gibt, an diesen Versprechen, ich sehe dich, ja, und ich löse dein Problem für dich. Und gleichzeitig gibt es ja eine Vermeidung von Verbindlichkeit. Ja, also wenn das dann nicht erfüllt wird, ja, dann waren immer die anderen schuld. Und für Menschen, die jetzt, sag mal, sich dem auch gerne unterwerfen, fehlt oft so ein Selbstkontakt. Und auch so eine, in einer bestimmten Form auch eine Selbstliebe. Und das ist jetzt auch nicht so schwer zu erkennen, wenn man sich die Umgangsform anguckt, ja, oder die Aussagen, dann kann das ja auch unglaublich brutal sein, ja, was dann so gesagt wird. Und dann im Namen der Freiheit der Sprache und so weiter, ne? Die Filter natürlich auf dem Weg zu einer anderen Form von transformativer Autorität und Ausübung von Macht im gemeinschaftlichen Konformistischen sind natürlich Traditionsglaube. Also es war immer schon so, man muss sich unterwerfen, man muss dieser oder jener Regel folgen, die werden nicht rational reflektiert, die können vollkommen unsinnig sein, verrückt, Beschneidung von Frauen, irgendwie der totale Wahnsinn, ja, nö, das machen wir weiter, wir üben da Macht aus, weil wir an irgendwas glauben, was irgendwer sich irgendwann mal ausgedacht hat. Sozialisierungseffekte, ja, wenn ich jetzt mich dieser Macht nicht unterwerfe, dann verliere ich mein Gesicht, dann stehe ich nackig da, ja, dann werde ich ausgeschlossen aus der Gruppe, die ja auch gerade in den Gehorsamkeitsstrukturen Leute Macht akzeptieren lassen und Zumutung akzeptieren lassen, bis zur Aufopferung des eigenen Lebens. Ein kleinerer ist vielleicht die soziale Angst, ja, oh, wenn ich das hier mache, werde ich ausgegrenzt, also unterwerfe ich mich einer feudalen Macht, einer hierarchischen Macht, ja, weil ich vielleicht auch nicht weiß, wer bin ich jenseits der Gruppe. Also es gibt noch nicht ein Ich, was sagen kann, lass gut sein, mach das mit wem anders, ja, gilt für mich nicht, weil wer bin ich denn dann? Ja? Und das in manchen Kulturen kann das traumatisch sein, ja, oder auch in manchen Gegenden. Der Filter, der gegen eben einen anderen Umgang mit Macht spricht, dem rationalistisch-funktionalen, ist oft die Expertendominanz. Ja, also diese Empiriefixierung, eine Studie hat festgestellt, ja, wir verdrängen die Emotion, lineare Fortschreibung, Perfektionismus, Meisterglaube, Ingenieursglaube, wir können alles lösen, alles wird erfunden werden und alles wird durch Erfindung, technischen Fortschritt geregelt werden. Das sind ja auch so Glaubenssätze. Und natürlich ist es auch schwer davon loszulassen, weil man kann ja auch sagen, in der Wirtschaft, wenn wir eben Effizienzdenken einsetzen in einer Wirtschaft, die das vorher nicht hatte, auch in einer Organisation, dann bringt das ja nachgewiesenermaßen unglaubliche Effizienzgewinne. Auch toll, mehr Profit, höheren Lebensstandard, alles wunderbar. Ja, und da kann man immer sagen, hey, guck mal, haben wir dir bewiesen, der deutsche Lebensstandard ist ja nur möglich geworden, weil wir das getan haben, ja. Ja, das kann schon sein, dass der sich erhöht hat. Aber wir wissen auch, dass er sich seit 1990 jetzt nicht wieder weiter erhöht hat. Ja, sondern substanziell ist für viele nicht viel dazugekommen. Im Gegenteil, ja, während sich damals noch Leute wegen der hohen Wachstumsraten Häuser bauen konnten und alles Mögliche noch machen konnten, ist das mittlerweile für viele nicht mehr möglich. Ne? Trotzdem sagen wir, nee, was damals gut war, eben Wachstumsdenken, muss auch noch heute gut sein. Und da schreiben wir alles linear fort. Und wenn das jetzt in den letzten Jahren nicht so geklappt hat, dann liegt es irgendwie an den dummen Politikern, an den schwachen Leuten und dass die Leute einfach nicht hart genug arbeiten und wir zu viele Leute haben, die schmarotzen. Obwohl wir dann auch sagen, na okay, wir sind nah an Vollbeschäftigung, je nachdem, wie man das so sieht. Und wird trotzdem gesagt, nee, nee, das ist das Problem. Und dann sagt man, nee, wir bleiben bei dieser Machtform. Also können Sie auch in der Automobilindustrie sehen, wir bauen die perfektesten Autos, wir sind die Besten und bleiben die Besten, ja, wir machen ja nichts anderes. Und dann wird das halt von anderen Dingen, die flexibler sind, vielleicht abgelöst. Und die eigenbestimmt souveräne Haltung hat natürlich viele Fähigkeiten des Bestärkens, Empowern von anderen, ja, stärkenorientierter zu handeln, auch ein positiver Fortschrittsglaube. Aber sie hat natürlich auch diese Freiheitsfalle, frei sein von den anderen und dieses Freiheitsverständnis als losgelöst von eben einem sozialen Kontext. Es ist natürlich eine Bewegung, dass wir sagen, ey, wir wollen raus aus den Konventionen, raus aus dem wir uns befreit haben, die ideologische Fremdbestimmung, die traditionelle Fremdbestimmung oder was immer unsere biografischen Wurzeln waren und sagen, nee, ich mache jetzt hier mein Ding. Ja, und dann eben so ein Autonomiegefühl, was eben durch unser Stärkenbewusstsein oder vielleicht auch aus so einem Erfolg entstehen kann, das nicht berücksichtigt, dass diese Autonomie immer in einer sozialen Gemeinschaft stattfindet. Ja, und das ist vielleicht auch das Tragische an den USA, weil die traditionell natürlich das Land waren, wo die Eigenbestimmung, die eigenbestimmt souveräne Haltung, die aufklärerische Haltung, the pursuit of happiness als erstes Raum bekommen hat. Also von der Kulturgeschichte her, eine Wahnsinnserrungenschaft, ja, ein Land, wo man frei sein konnte, während hier noch Feudalgesellschaften waren und so weiter. Und dass diese Freiheitsidee eben jetzt so erobert worden ist von der Selbstorientierung und als Freiheit des Geldes, als Freiheit der Willkür, als Freiheit, ihr könnt mich alle mal gesehen worden ist, ja, während vielleicht die integrierte Version der Freiheit bei uns sowas war wie die soziale Marktwirtschaft. Ja, wo man ja dann auch gesagt hat, damals die rheinischen Katholiken, ja, der Adenauer und die eben gesagt haben, ja, wir machen das mit Marktwirtschaft, ja, wir machen das hier mit Freiheit, aber wir schauen dazu, dass wir immer auch was für die Gemeinschaft tun und dass die Starken immer auch den Schwachen helfen. Was so ein typisches katholisches Bild auch war. Also dieses Karitative, wir sind auch für die Gemeinschaft da, wir sind Teil einer Kirche. Also diese Muster, die da zum Tragen kamen. Und natürlich hat man das stärker verloren, nicht nur, weil die Religionen dann nicht mehr so eine Rolle spielen, sondern weil sich dieses Wir als Schicksalsgemeinschaft durch das Trauma des Krieges, ja, durch diese leidvolle Erfahrung, total zerstört zu sein, aber auch die Erfolgsgeschichte, wir bauen ja zusammen was auf, wir haben wieder was geschafft, dass dieses Narrativ natürlich komplett verloren gegangen ist und dann eben sich mehr und mehr aufgelöst hat in diese freie Fahrt für freie Bürger, ne, und Hauptsache meine Freiheit, das ist das Beste auf der Welt und um die anderen muss ich mich nicht kümmern. Ja, das ist vielleicht typisch auch für die Eigenbestimmung, Souveränität, der eigene Bestimmung. Schatten ist noch unbekannt. Ich will mich nicht alles über mich selbst wissen lassen. Ich will, dass es mir gut geht. Und die anderen, ja gut, die könnten ja auch, na, die müssen sich halt nur mehr anstrengen, ja, die haben ja alle die gleichen Möglichkeiten, sich einzubringen, ne? Also das ist vielleicht dieses Selbstbild, ich mache ja ganz viel, ich bin Unternehmer, ich zahle ganz viele Steuern und ich tue ja schon ganz viel, was auch alles stimmt, ja, und was ja auch durchaus anerkannt werden kann. Was er eben aber auch noch verhindert, zu sagen, ja, okay, weil ich so stark bin, weil ich diese Fähigkeit habe, gehe ich auch in Verantwortung für das große Ganze, was andere vielleicht noch nicht können. Ja, um damit auch ja eben den Weg zu eben einer anderen Umgang mit Macht möglich zu machen, die auch die Machtlosen mit einschließt und berücksichtigt und nicht nur Druck auf die ausübt. Ja, weil das natürlich dann auch Gesellschaften schafft, und das erleben wir ja jetzt, die immer mehr Spannungen haben und sich dann natürlich auch mehr polarisieren. Also es ist auch nicht im Sinne von einer freiheitlichen, gemeinschaftlichen Ordnung, das nicht sehen zu wollen, ne? Ja, die Tragik der Relativierung der individualistischen Haltung ist natürlich so ein bisschen, dass die Verantwortung diffuser wird, weil zu viel relativiert wird und dann Führungsvakuums entstehen. Es liegt vielleicht daran, weil in dieser Sichtbarmachung der Blindspots, ja, man erstmal auch so denkt, okay, jetzt müssen wir dann nachhaltig sein, auch die Minderheiten inkludieren, doch die ganze Welt berücksichtigen und auch noch auf Frauenrechte und, ja, was alles richtig ist, was alles wichtig ist, also wirklich die Fähigkeit, sich alles mal anzuschauen, dass das überfordert erscheint. Es ist aber die Grundlage für wirklich andere Systeme. Also zu sagen, okay, weggehen vom Verkürzten, mal wirklich alles aufmachen, die Schattenaspekte aufmachen und da reingucken. Das wirkt dann natürlich erstmal lähmend oder tragisch und gleichzeitig ist es aber das, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt neue Systeme schaffen, die eben prozesshaft sind, die wir ausrichten können mit Werten, mit eben den Dingen, die unsere existenziellen Probleme anders lösen, also sprich Ressourcenerhalt, Biotoperhalt und Kreislaufwirtschaft, also Dinge, wo wir sagen können, ja, das wäre das, was sinnvolle Systeme ja machen sollten. Egal, ob die Chinesen und der und jenes das auch macht, ja, sondern einfach, weil es sinnvoll ist. das zu tun und nicht das andere einfach fortzusetzen. Und weil, wenn wir diese Realräume haben, wenn wir diese Labore haben, die Wahrscheinlichkeit größer ist, nicht die Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns als Menschen mehr in die Richtung bewegen, einfach größer wird. Also wenn alle sagen, ne, wenn du nicht, dann ich auch nicht, dann wir alle nicht, ja, dann geht's halt kaputt. Und das sind dann vielleicht so die Aspekte von Machtfallen. Insofern kann man gar nicht sagen, ja, okay, das ist so eine Sache, sondern auch wie hier, es hängt von der Haltung ab. Wo hängt die? Es hängt auch davon ab, wie der Kontext ist, und gleichzeitig bieten die Ansätze, und das finde ich so genial von der Ansätzen eben zur transformativen Autorität, auch der Begriff Autorität im alten Sinne, also nicht autoritär sein, sondern eine Autorität haben, dass wir sagen, oh, auf das höre ich, ja, das erscheint mir sinnvoll. Und der Verlust von Autorität entsteht ja auch dadurch, dass wir vieles, was so getan wird, was programmiert wird, nicht wirklich von Herzen bejahen können und sagen, das ist mal eine super Lösung. Das werde ich meinen Enkeln noch davon erzählen, dass wir das damals in Bewegung gebracht haben. War eine schöne Idee. Ja, sondern man steht so davor und denkt so, ja, kann man machen. Aber das Eigentliche, ne, da schauen wir noch nicht drauf, was eben das Relativierende öffnet. Ne? Wo wir jetzt ja so gerade dabei sind, alles, was so relativiert ist, wo, mach zu, mach zu, mach zu, guck nicht hin, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, also diese Art Gegenreformation, die eben wieder verkürzt mit alten Machtlogiken agieren will. Ne? Bis hin zu Aufrüstung, wieder ein Riesenthema, was wir auch schon glauben, kulturell überwinden zu können, ja, und aufbrechen oder sagen wir mal, Abbruch von Dialogräumen mit denen, die wir als Feinde bezeichnen, ja, und all das, was jetzt eben entstanden ist und uns auch nicht wirklich machtvoller gemacht hat. Also Aufrüstung wird uns auch nicht machtvoller machen. Und neue Feindbilder werden uns auch nicht machtvoller machen. Und wir zuerst wird uns auch nicht machtvoller machen, im Sinne, dass wir etwas machen können, was dann wirklich transformativ ist, also die Systeme, wie sie gerade sind, zu transformieren. Ja, ich hoffe, das war so eine kleine Anregung für euch. Wir haben dazu natürlich in unserer Community auch Folien, wo ihr das nochmal in den 6 Haltungen nachschauen könnt. Die werden wir natürlich auch bei Haltung erweitern und in die Shownotes einstellen. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass man jetzt mit dem Modell der Haltung die Lösung weiß oder nur so geht's. Und doch können wir Konstrukte erkennen und auch entlarven, wo wir sagen, ach guck mal, hier benutzt einer diese Form von Macht oder hier hat einer diese Form von Wahrnehmungsfilter. Ja, und das bräuchte es vielleicht an dieser Stelle. Ne? Also wenn einer eben sagt, immer Expertending und KPIs, ja, hast du die menschliche Komponente, ne, und so weiter. Ne? Also hat eine Landkarte dafür, wie wir Möglichkeitsräume erhöhen können, um uns dann davon zu überraschen lassen, was emergiert, wenn mehr Möglichkeiten da sind. Ja, und wie können wir eben auch diese Reallabore schaffen, wo mehr Möglichkeiten überhaupt entstehen können, bevor wieder Systemzwänge, Unmöglichkeitsstrukturen alles wieder klein halten. Also das wäre das im Äußeren. Oder unsere eigene Haltung und unsere Haltungsgrenzen alles klein halten und wir dann eben in Machtfallen laufen.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.